What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute mit der wunderbaren Bettina Prange, Chief Talent Officer der Publicis Group, zuständig für die DACH-Region. Und ich freue mich riesig, dass wir heute über ein paar echte Herzensthemen sprechen können, nämlich so Themen wie, wie verändert eigentlich, der Fortschritt rund um AI zukünftig die HR-Strategien von Agenturen, an der Stelle ja auch von einem großen globalen Agenturennetzwerk. Wie steht's eigentlich ums Recruiting, um den Talentemarkt, wie entwickelt man Talente weiter und. Also diese Folge schreit fast nach einer Verlängerung. Insofern starten wir direkt rein. Bettina, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast und Lust hattest, ein bisschen über den Tellerrand gemeinsam zu schauen, mit Fokus auf das Wichtigste, was wir in der Branche eigentlich haben. Das heißt eigentlich, das streichen wir. Das Wichtigste sind die Menschen. Herzlich willkommen.
Danke, liebe Kim. Herzlich willkommen auch von meiner Seite in deine Richtung. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein. Ich sage gleich mal vorweg, meine Stimme ist heute nicht die beste. Ich hatte es dir gerade schon gesagt. Es ist nicht, weil ich gestern zu sehr feiern war, sondern weil ich letzte Woche auf der Demexco unterwegs war, viele Talente getroffen habe und da hat meine Stimme ein wenig gelitten.
Absolut nachvollziehbar. Man muss ja auch gegen das Heidenspektakel auf dieser Messe anschreien. Das sieht ja immer alles auf LinkedIn alles total leise und sortiert aus, aber in Wahrheit tobt da natürlich das Messegelände um diese kleine Agency-Bühne drumherum. Also insofern, es sei dir absolut verziehen. Hört man überhaupt nicht. Also das bekommen wir gut hin. Hoffentlich nutzt sie sich nicht über die Dreiviertelstunde jetzt massiv ab. Bettina, lass uns mal starten mit der Frage, wie wird man eigentlich Chief Talent Officer? Weil ich fand das so spannend, als wir uns kennenlernten und du hast so deinen Weg erzählt und der ist ja wie so viele Wege in unserer Branche gar nicht so, dass total klar war, dass du schon immer im Personal gearbeitet hast und dich dann dahin weiterentwickelt hast, sondern über viele Wegkreuzungen und Umwege am Ende dort gelandet bist, wo du heute wirken darfst. Erzähl mal ein bisschen.
Okay, sehr, sehr gerne. Nee, gar nicht. Also ich habe mir ehrlich gesagt auch nie vorgestellt, dass ich mal in der Werbung arbeite oder in der Werbung lande. Ich bin das dritte Kind mit zwei größeren Brüdern. Beide haben Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ich habe das dann auch mal gemacht, weil vor, 1996 war die Auswahl dann doch noch nicht so groß und bin auch in der Unternehmensberatung gestartet. Und durch Zufall wirklich in die Werbung gekommen. Ich habe damals bei Scholz & Friends ein Interview gehabt mit Penelope Winterhager und dem Wolf Schneider damals für die Scholz & Friends Identify. Und die suchten eben jemanden, der sehr prozessorientiert, der sehr effizient, ne, Strukturen einbaut und die ganzen Themen vorantreibt. Und ich habe im Interview gesagt, ich verstehe nicht, was ihr sagt, aber das, glaube ich, was ihr vorhabt, kann ich machen. Und ehrlich gesagt, so bin ich hängen geblieben. Ne? Von Scholz ging es dann weiter zu Draft, bin ich auch nach Hamburg gekommen. Dann bin ich vom Jörg Schultheiß abgeworben worden und bin ja 11 Jahre bei Serviceplan gewesen. Und bei Serviceplan habe ich dann auch den Schritt in die HR gemacht.
Das heißt, du warst immer, also in der Zeit, in der du in der Agentur warst du Beraterin mit Leidenschaft durch und durch oder war das schon eher so eine COO-Rolle, also nachher auch mit Wirken stark als Innenministerin letztendlich einer Agentur?
Ehrlich gesagt, bis 2011 war ich durch und durch Kundenberaterin und das ist schon, also ich hatte dann, nachdem ich den Schritt gemacht habe, schon immer wieder Momente, wo ich das auch vermisst habe, also auf Kundenseite oder wenn du eben Beraterin bist oder dann CEO oder Geschäftsleiterin, Geschäftsmanagerin, dann wirst du immer so abgefeiert. Ne? Da kommt ein neuer Kunde und man feiert und immer so. Im HR ist das natürlich was ganz anderes. Da muss man sich selber dann auch manchmal auf die Schulter klopfen und wir machen das hier gerade ganz gut. Nee, genau. Ich war bis 2011 in der Geschäftsleitung zusammen mit dem Mike Kehler und Christoph Nann. Ich glaube, beide. Zumindest Christoph Mann ist ja auch noch sehr bekannt. Und es war auch eine tolle Zeit. Und wir haben diese Agentur übernommen, Serviceplan Campaign, die hat damals BMW gemacht. Das war so eine Agentur, die immer nachts gearbeitet hat. Viele junge Leute. Der Kunde hat immer Mittwochabend nochmal eingebrieft und am Donnerstagmorgen sind wir dann nach München geflogen. Und Christoph, Mike und ich, wir haben damals dann zu Florian und zu Jörg beide gesagt, hey, wir wollen hier mal den Laden aufräumen und wollen einmal unsere Leute entwickeln. Und dadurch, dass ich das einfach sehr viel von meinen Führungskräften mitbekommen habe, habe ich mich so richtig ausgetobt. Also wir haben dann unsere Leute entwickelt, wir haben ganz viel in Talente gesteckt, ne? Wir haben dann auch einen Plan aufgezeigt, wie wir die Agentur neu strukturieren wollen. Und das hat auch gut geklappt, sodass die Idee am Ende eher von Jörg und Florian kam, dass sie gesagt haben, Hamburg, der Standort, ne, aus der Kommunikation Hamburg, ist sehr gewachsen damals. wir waren 180 Mitarbeitende, und dann fragten sie mich, hast du nicht Lust, das, was du da gerade machst, für den Standort zu machen? Und ich bin immer ein Mensch gewesen, der hat sich sehr so nach dem Bauch leiten lassen. Jede Position, die ich verändert habe, und ich habe ja ein paar Positionen, auch manchmal teilweise nicht nur Veränderungen in der Stadt, sondern auch gleich des Landes. Ich habe auch in Barcelona gearbeitet, bin dann zurück nach Deutschland, bin von Berlin nach Hamburg. Und irgendwie habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Weil mich dieses Thema People hat mich natürlich immer sehr gereizt. Und ich habe auch gemerkt, ich habe ein gutes Händchen gehabt, gerade für junge Talente, aber auch um Talente wachsen zu lassen, auch neben mir wachsen zu lassen. Weil ich immer gesagt habe, eine gute Führungskraft muss ich ersetzbar machen. Und das war so ein bisschen gesagt, getan. Ich weiß noch, wir haben innerhalb von 4 Wochen, glaube ich, einen Nachfolger für mich gesucht. Ich bin dann rüber ins strategische HR. Damals zusammen dann mit Alex Schill und Jörg Schultheiß. Wir haben dann den Standort aufgebaut. Und als ich gegangen bin, 11 Jahre später, waren wir bei knapp 500 Mitarbeitenden. Und wir hatten es ist immer noch, glaube ich, eine ganz tolle HR-Abteilung im Hamburger Standort. Genau, und da bin ich dann wirklich von der Pike aus rein. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt zu den Münchner Kolleginnen, ich habe nicht Arbeitsrecht studiert, ich habe das jetzt nicht durch und durch gemacht. Aber ich habe natürlich viele Teams geführt. Wie gesagt, ich hatte tolle Führungskräfte, die mich da auch sehr unterstützt hat. Und da wollte ich auch was mitgeben. Und wie kommt man dann zum Chief Talent Officer? Also bei Serviceplan hatte ich am Ende, da hatte ich die Rolle Chief Operation Officer. Das heißt, ich hatte IT, ich hatte das Facility, ich hatte HR unter mir. Ich habe mich auch so ein bisschen irgendwie Repräsentation des Hauses gefühlt. Ich kam morgens rein und habe erstmal die Lampen gerade gerückt. Also es fühlte sich so ein bisschen an, so mein Haus, das muss jetzt hier alles perfekt sein. War aber auch eine tolle Zeit, muss ich sagen. Und dann kam Frank-Peter Lorz auf mich zu und hat sich ganz schön festgebissen. Also der sagte, die ersten 2 Termine werde ich auch nie vergessen, haben wir erstmal einfach wirklich nur über die Welt und die Werbung und alles Mögliche gesprochen, bis ich dann irgendwann fragte, Mensch, Frank-Peter, was möchtest du überhaupt von mir?
Das sind wirklich nette Gespräche, aber worauf läuft das hinaus?
Ja, genau. Und dann sagte er, ja, ich suche einen Chief Talent Officer. Und da war ich erst so ein bisschen skeptisch, weil das natürlich innehielt, dass es nur rein Personal ist. Und ich fand eigentlich meine sehr generalistische Rolle hat mir Spaß gemacht, weil ich, glaube ich, jede Facette aus meinem Leben, so die gesamte Erfahrung aus meinem Leben konnte ich so zusammenpacken. Und irgendwie, das war so stimmig. Und er hat auch ein bisschen gebraucht, nämlich exaktamente 5 Monate, mich dann aufzuholen. Aber nein, Spaß beiseite. Also ich habe unfassbar tolle Gespräche geführt bei der Publicis. Ich habe für mich natürlich schon nochmal gesehen, dass das auch ein großer Schritt sein wird, von 500 auf 3000 und natürlich in einem globalen Netzwerk. Ich habe den Schritt auch nie bereut. Ich bin sehr, sehr dankbar über diese Veränderung dann auch nochmal. Ich weiß noch, ich saß mit der guten Freundin beim Abendessen und dann sagte ich, boah, in 4 Jahren bin ich 50. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist ja auch nochmal so der Moment, glaube ich, bei uns, wo wir sagen, machen wir.
Ist ja eben eine gute Übung, dass man sich heute schon überlegt, wo möchte ich eigentlich oder wo kann ich auch in 5 oder 10 Jahren sein. Ne? Selbst wenn man jetzt keinen Veränderungsbedarf sieht, immer so ein bisschen dieses Zielbild wird. Und ich finde jetzt auch gerade, ich bin Mitte 40 und natürlich stellt man sich dann immer die Frage, was ist da in 10 Jahren oder was ist in 5 Jahren so? Ich finde, das ist eine wichtige Fragestellung.
Total, total. Und ich hatte schon nochmal den Ehrgeiz, muss ich sagen. Also dass ich jetzt bei Serviceplan angekommen war, da wäre sicherlich auch noch mal was irgendwie passiert, bin ich mir ganz sicher. Aber ich hatte schon noch mal den Ehrgeiz. Ich wollte dieses Globale. Ich wollte wirklich noch mal in eine andere Kultur, in eine andere Organisation. Das war natürlich ein Thema, was wir zu Hause lang besprochen haben. Meine Tochter ist erst jetzt 9. Damals war sie 6. Sie 5. Und es ist natürlich auch mit dem Bewusstsein, haben wir uns entschieden, muss man wirklich sagen, mein Mann und ich, dass das auch eine Challenge wird, erstmal familiär, weil die ersten 6 Monate war ich dann auch wirklich nur unterwegs und habe also mal die Region kennengelernt. Ich bin ja zuständig für DACH, Österreich, Schweiz und Deutschland. Wir haben 9 Standorte, wir haben natürlich sehr viele Entities, ist ja so ein bisschen gesplittet bei uns, man erkennt ja nicht ganz genau, wer alles zu uns gehört auf den ersten Blick. Aber es war für mich einfach auch eine Entscheidung in meiner Entwicklung, weil ich gesagt habe, da werde ich nochmal richtig viel lernen, da werde ich nochmal einfach eine andere Organisation mitbekommen. Und das ist auch gut, noch heute nach 4 Jahren kann ich sagen, ich glaube, ich habe sehr viel gelernt. Ja. Aber es war auch wirklich, das erste Jahr war also so eine Lernkurve auch nochmal nach oben, weil einfach neue Struktur, neue Prozesse, diese ganze Globalität dann auch dann doch nochmal in Gänze zu verstehen. Natürlich auch Politik, das darf man auch nicht vergessen. Wobei auf so einer Bühne habe ich mich immer schon wohl gefühlt. Aber
Ist
ich
man
glaube.
darauf vorbereitet, auf diese Art von innenpolitischem Stakeholder-Management, also selbst wenn man weiß, dass das kommen wird?
Jein, ich muss sagen, ich hatte nicht nur oder habe nicht nur einen ganz tollen Vorgesetzten, der Frank-Peter Lorz, sondern es war auch ein Mentor, also die ersten Monate, und der hat sich unfassbar viel Zeit genommen, mir wirklich diese Komplexität in der Organisation zu erklären, in die ich reingeraten bin. Also wirklich auch von Personen zu Strukturen, zu Hierarchien, also kein Termin war dem Zufall überlassen am Anfang. Jeder Termin wurde vorbereitet, ich wurde vorbereitet. Und das hat wahnsinnig geholfen, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch eine ganz große Dankbarkeit immer, weil ich finde, da sieht man, wie wichtig auch ein Onboarding ist. Also ich hätte sicherlich an einer anderen Stelle mal schönes Fettnäpfchen treten können. Naja, und ich glaube, es ist am Ende eine Typsache, ne? Ich glaube, man hat es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren dann doch gesehen. Ich bin auch gerne auf der Bühne. Ne? Das habe ich auch dann nach den ersten ein, zwei Jahren, wo ich sehr viel aufbauen musste bei der PPCs im HR-Bereich, auch wieder die Zeit gehabt. Bin doch auch immer wieder draußen mit wichtigen Themen, werden wir vielleicht auch noch dazu sprechen. Und ich glaube, es ist natürlich am Ende auch eine Typsache. Ne? Also möchtest du wirklich diese zwar innen, aber doch nach außen gerichtet, ne? Weil wir als Dachregion natürlich nach außen hin uns der Gruppe beziehungsweise jetzt dem IMEA-Board repräsentieren. Und mir macht das Spaß. Also ich wusste, dass ich gut ins Netzwerk passe, ganz ehrlich. Ich habe das irgendwie gefühlt. Ich wusste, dass ich da keine Probleme haben werde. Aber ich habe natürlich bei Serviceplan auf der Ebene, wo ich ja am Ende war, ne? Also mit dem...
Das ist ja auch so eine gefühlte Netzwerkrolle, ne?
Ja, da habe ich natürlich auch schon... genug Politik mitbekommen, und ich glaube, ich konnte mich da ganz gut behaupten und habe ja auch sehr das Haus der Kommunikation Hamburg vertreten. Und deswegen, glaube ich, hatte ich so eine ganz gute Mischung, die ich da mitbekommen habe. Aber klar, es hat mich jetzt schon nochmal geprägt, und ja, es bleibt auch.
Du hast ja eben von Frank-Peter Lorz gesprochen. Berichtest du an ihn oder berichtest du an einen Global HR Lead? Genau. Oder ist es eine klassische Matrix-Organisation? Wie kann man das
genau. Also ich berichte, ich habe eine Dotted Line, also an Frank-Peter Lorz als den CEO der Dachregion, und dann berichte ich eben an die EMEA Talent Lead, das ist eine Frau in Paris, an sie berichte ich. An sie habe ich auch schon von Tag ein berichtet, und die habe ich auch im Interviewprozess kennengelernt, Severin, und eine ganz, ganz tolle Frau, und die hat mich natürlich schon auch nochmal gereizt, ne? Weil ich hatte in den letzten Jahren doch sehr viele männliche Vorgesetzte. Umso mehr war es natürlich nochmal für mich jetzt auch spannend, dann auch wirklich mit einer Frau so eng zusammenzuarbeiten. Genau, und dann im Grunde genommen, also als ich kam, haben wir noch direkt an Paris berichtet, an die Gruppe. Und vor anderthalb Jahren, fast schon zwei Jahren, wurde das EMEA-Board gegründet. Und jetzt berichten wir als Dachregion eben an EMEA. Okay. Es gibt aber immer noch einige Termine, die ich dann sozusagen auch mit dem Global Chief Talent Officer, Emmanuel André, mit dem ich dann die Termine habe. Das ist immer so ein bisschen je nachdem, was wir gerade uns von uns auch berichten müssen. Aber, und das war sicherlich nochmal ein Grund für mich, mich gibt es ja 30 Mal in der Organisation. Also wir sind nach Ländern, nach Regionen aufgeteilt, und es gibt eben pro Region immer einen Chief Talent Officer. Und da kannst du dir vorstellen, na, PPCs, Power of One, wenn wir uns, letztens haben wir uns in London getroffen, wir haben uns schon mal in Paris getroffen, dann sind dann so 30 Chief Talent Officer in einem Raum, und wir haben alle den gleichen Namen, und wir können offen sprechen, und wir können wirklich gemeinsam über diese Herausforderungen, die wir alle haben, diskutieren. Und das ist natürlich ein Riesenasset, den wir haben. Ich glaube, da arbeiten die anderen Netzwerke gerade dran. Ja. Aber das ist wirklich dieses Power-of-One-Gedanke, und wo wir einfach dann auch gemeinsam jetzt an der EMEA-Strategie arbeiten und diese dann natürlich dann aber auch allein mit der globalen HR-Strategie. Genau.
Lass uns mal, also darauf komme ich gleich auf jeden Fall zurück, weil ich das spannend finde, auch der Blick auf andere Länder, andere Sitten oder andere Probleme. Genau, das finde ich ganz spannend daran. Aber lass uns nochmal vielleicht auf deine Rolle als Chief Talent Officer ein bisschen genauer gucken. Und zwar, was genau kann man sich darunter vorstellen? Welche Verantwortungsbereiche gehören dazu, sind tagtäglich auf deinem Tisch?
Also im Grunde genommen alles, was wirklich Talente betrifft, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Vielleicht noch eine ganz nette Anekdote. Als ich jung war und bevor ich es war Mitte in meinem Studium, da hatte ich so einen ganz kurzen Moment, da habe ich zu meinem Vater gesagt, ich glaube, ich möchte doch Medizin studieren. Und dann habe ich irgendwie nochmal drüber nachgedacht und gesagt, nee, jetzt bleibe ich erstmal bei dem Wirtschaftsingenieurwesen-Studium. Aber was ich immer ganz gerne sage, ich habe jetzt eigentlich wieder meine Patienten zurückbekommen, die ich mal haben wollte, weil diese ganze Talentbusiness hat ja sehr viel mit Kümmern zu tun mittlerweile. Ich glaube, so ein bisschen vergleichbar wie mit der Schule, ne? Man ist ja nicht nur noch Lehrer, sondern man kümmert sich ja auch wirklich um die Kinder. Genau, also alles, was mit Talente zu tun hat, das heißt, da müsste ich vielleicht einmal erklären, wie wir aufgestellt sind. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir haben uns zentralisiert vor 4 Jahren. Das heißt, es gibt einen zentralen HR-Bereich. Dazu gehört L&D, Operations, Recruiting, Employee Relations. Das ist bei uns die Betriebsratsarbeit. Compensation and Benefit und Diversity, Equity, Inclusion. Das ist bei uns zentralisiert. Und wir haben aber in den Agenturen immer ein Talent Lead. Und dieser Talent Lead arbeitet, also wir sind ein Talent-Team, ne? Wobei die Talent-Leads in den Agenturen angestellt sind. Das finde ich auch wichtig und richtig, weil sie einfach die Nähe wirklich zum Business haben. Und wir arbeiten aber ganz eng zusammen. Das heißt, ich habe ein großes Vertrauen in meine Talent-Leads, die ihre Agentur, sagen wir mal, von der HR-Seite, Perspektive auch steuern, selbstständig steuern.
Das sind auch ganz. Das heißt, Saatchi und Saatchi, Meta-Design, genau. Jeder hat seinen eigenen Talent-Lead.
Genau. Media ist der größte Bereich, hat seinen eigenen Talent-Lead. Und wir quasi von der Gruppe treiben die strategischen Themen voran, geben die in die Agenturen und die Agenturen greifen sie wieder auf und treiben sie dann für sich, aber auch nochmal übersetzt in ihre DNA, übersetzt in ihre Disziplin, ne, übersetzt in ihre Kultur weiter. Und das ist wirklich von Recruiting. Ich bin sehr, hätte ich nicht gedacht, macht mir wahnsinnig viel Spaß und der eine andere weiß es auch. Ich bin sehr ins Executive Recruiting wieder gerutscht. Also die viele der Personalien, die gelesen wurden in der Presse, sind dann eben durch das Group-Management oder eben auch durch meine Person geheiert worden.
Christian Wilkins, ein ganz lieber Studienfreund von mir.
Ja. Nachbar, ne? Ja. Und ja hier auch bei uns um die Ecke. Genau. Genau, also das war doch ein großes Thema, weil wir natürlich in den ersten 2, 3 Jahren sehr viel transformiert haben. Wir haben die Saatchi neu besetzt, wir haben die Leo neu aufgestellt, wir haben die Digitas neu aufgestellt, wir haben jetzt das Media Business Management verändert. Das heißt, mein Job die ersten 2,5 Jahre war wirklich Transformation, ne? Also wie kann man die Organisation neu aufstellen? Entschuldigung, aber es geht eben auch über das ganze Thema Talent Scout, ne, Talententwicklung, Organisationsstrukturen, das ganze große Thema Betriebsratsarbeit. Ne, natürlich ein großes Thema nach wie vor ist immer noch Recruiting. Also auch gerade da, wie baut man das Recruiting der Zukunft auf, um diese vielen Talente, die wir suchen, auch wirklich zu heiren. Und natürlich immer wieder die Klammer zwischen Dach, zwischen EMEA und global, um eben auch strategische Themen ganzheitlich vorantreiben zu können. Also das ist der Kopf und wir arbeiten dann auch nochmal im Co-Management Board ganz eng zusammen. Das heißt, klar, CEO, CFO und CTO, wir sind so, sagen wir mal, die drei, die sehr viel eben bei jeglichen Themen, Entscheidungen, auch gerade was Talent betrifft, gemeinsam sprechen. Am Ende sind natürlich mein Bereich, den ich verantworte. Das ist der Philipp Bordet und das ist unser CFO. Und dann haben wir, kennst du alle, Christoph Pietsch, Dennis May, Arne Pregenfeld, jetzt neu dazugekommen, wo ich mich wahnsinnig darüber freue, meine zweite Frau im Board, Karin Ross. Und wir gemeinsam sozusagen steuern dann die Region. Und das ist eben auch nochmal, finde ich, was Besonderes bei uns, dass wir die Themen diskutieren in dieser Runde und jeder quasi auch die Entscheidungen oft dann gemeinsam treffen oder fast immer gemeinsam treffen und jeder dann eben für seinen Bereich dann auch diese Entscheidung mit reinträgt und dann eben umsetzt oder weiterentwickelt oder eben daran arbeitet.
Genau. Du hast eben so einen schönen Begriff gesagt, das Recruiting der Zukunft und wie bekommt man diese Talente eigentlich? Jetzt ist es ja so, unsere Branche verläuft ja in stetigen Wellenbewegungen, wie die Wirtschaft auch. Im Moment ist es ja um die Wirtschaft schwieriger bestellt und ich persönlich finde, man merkt es sofort am Markt. Ne? Also es ist im Moment zumindest mein Eindruck sehr viel mehr Talent am Markt da. Man merkt es ja immer als erstes bei den Freelancerinnen und Freelancern. Ich finde aber, man merkt es jetzt zunehmend auch tatsächlich wieder so Mid-Level, Senior-Level, da ist wieder mehr Bewegung. Wie nimmst du das gerade wahr? Also ist das gerade noch War for Talent oder ebbt dieses Thema ab? Ich habe es nämlich lange nicht mehr in der Presse gelesen.
Ich würde sagen, es hat sich verschoben, ganz ehrlich. Also wir, toi, 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 ich klopfe mal auf den Schreibtisch. Wir hatten jetzt wirklich einen guten Lauf. Also wir haben ja einige Etats gewinnen können, auch sehr große Etats. Das heißt, wir haben gerade sehr viele offene Positionen. Und die sind dann auch nicht immer so einfach zu besetzen, nur weil da draußen vielleicht gerade mehr Mitarbeitende auf der Jobsuche sind oder offen für was Neues sind, sondern ich glaube, wir brauchen natürlich andere Spezialisten. Das ist das Problem, ne? Es haben sich so viele neue Berufsbilder gebildet sozusagen, ne? KI, ein Thema, beschäftigt uns alle, hat dann natürlich auch nochmal dafür gesorgt, dass sich Berufsbilder verändern. Nichtsdestotrotz brauchen wir, da setzen wir ganz stark drauf, immer noch sehr viele Young Talents, ne, dass wir die auch gut bekommen und gut entwickeln können. Ich glaube, da haben wir schon immer noch wieder Herausforderungen und natürlich aber auch, wem begegnen wir denn da draußen? Ne? Weil wir natürlich auch eine Erwartung haben und die Generationen haben auch eine Erwartung. Und ich glaube, das ist nochmal ein abendfüllendes Thema.
Absolut.
Diese Erwartungen sind ja nicht immer ganz konform. Ne? Das merken wir natürlich auch. Und auf der anderen Seite glaube ich, das ist eben, was sich verändert hat. Ich glaube, es ist nicht War of Talent, sondern wir sprechen ja gerade sehr viel darüber, wie jetzt gerade jetzt neu gestartet, was ich wirklich sehr, sehr gut finde, ist das ganze Thema, was ist mit der älteren Generation? Ne? Also Menschen wie ich bald, nächstes Jahr über 50, ne, sind auch sehr viele auf dem Markt. Aber wie gehen denn da mit Unternehmen um? Ne? Machen sie den Schritt, dass sie sagen, wir stellen auch gerne nochmal Leute mit sehr viel Erfahrung ein. Hat natürlich aber auch wieder Konsequenzen, sind natürlich grundsätzlich im Gehalt höher, ne? Dann geben dir die Kunden die Vorgaben, dann passt das wieder nicht in die P&L oder in die Personal Cost. Ich glaube, das sind ganz viele Themen gerade, die Unternehmen einfach challengen, in dem, wie sie die perfekte Personalbesetzung am Ende auch. Aber wie gesagt, wir momentan sind dankbar über jedes Talent, was ich bin, besonders in der Media.
Aber du würdest es ansonsten schon bestätigen, ne? Ja. Also, dass mehr Talent am Markt ist, aber es ist eben auch immer die Frage, ist es jetzt das Richtige? Du sprachst von der Verschiebung der Kompetenz und sicher auch AI, aber auch unabhängig von der AI, Creative Tech getrieben und sag mal ganz andere, auch im Mediabereich nochmal ganz andere Disziplinen gesucht werden, als wir das so in der Kreativagentur-Szene mit dem reinen Fokus tun.
Da musste ich mich, das war ja, also ich kommend, ne, ich habe natürlich auch mit Mediaagenturen, damals Media Plus zusammengearbeitet, aber Media bei uns hat natürlich nochmal eine ganz andere Gewichtung. Und da musste ich mich auch, ehrlich gesagt, erstmal ein bisschen dran gewöhnen, an dieser Schnelligkeit, ne, an dann doch wirklich diese, naja, im Kreativbereich haben wir, glaube ich, gerade 40, 50 offene Stellen, ne? Gucken wir mal auf die Media, dann reden wir vom Doppelten bis zum Dreifachen. Und das ist natürlich auch eine andere Art der Rekrutierung. Also, ne, die Kreativrekruterin, die sagt mir, ach, wenn ich eine CD suche, ich habe so eine Liste in meinem Kopf, die spucke ich dir alle raus, die Namen, weil man sich kennt. In der Media geht das gar nicht, ne? Das ist wirklich ein ganz anderes Hunting auch nochmal. Und das muss man natürlich auch im Recruiting-Team wieder abbilden, wie du es dann schaffst, diese Pipeline auch wirklich stetig zu füllen. Weil da haben wir natürlich auch einen großen Wechsel, ne? auch eine gute Vermischung immer, aber auch eben Mitarbeitenden, die sich nach 2, 3 Jahren entscheiden, dann eben woanders hinzugehen. Und da wirklich diese Pipeline stetig immer wieder befüllen zu können, das ist schon eine große Herausforderung für uns auch.
Jetzt hast du mir schon 100 mögliche Absprungpunkte geliefert für die nächsten Fragen. Das war ganz wunderbar. Lass uns mal ganz kurz über das Thema Junior-Level sprechen. Ich habe, glaube ich, vor, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen einen Meinungsbeitrag zum Thema der stille Tod des Junior-Jobs geschrieben. Denn ich war inspiriert von einer Analyse von StepStone, in der es eben hieß, mit Blick auf den Zeitraum der letzten 5 Jahre gibt es Stand heute in Kreativ- und Tech-Branche über 50% weniger offene Stellen. Und auch das Echo, was mich erreichte, auch von ganz vielen jungen Leuten, ging in genau dieselbe Richtung. Auch irre, wenn man überlegt, studierte Menschen müssen teilweise, ich sag mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was die Zahl war, 12 Bewerbungen schreiben, auf ganz viele bekommen sie überhaupt gar keine Antwort. Also all das hätten wir dieses Gespräch vor 3 Jahren geführt, hätten wir gesagt, nee, das kann nicht sein. So, das ist nicht so. Und jetzt ist ja unsere Branche eine, die aus meiner Sicht sehr stark davon profitiert, dass sie sich immer wieder, ja, wie soll ich sagen, neu erfindet, durch junge Menschen neue Impulse bringt. Ein GF-Kollege von mir sagte heute aus Spaß, die Agenturbranche ist die Kakerlake der Branchen, weil die nämlich jede Krise überlebt und immer wieder unter den Kartons rausgekrabbelt kommt. Das fand ich auch ein lustiges Bild. Kein schönes Bild, aber ein lustiges Bild. Wie ist da dein Blick drauf? Also teilst du das? Wir sprechen ja auch über HR-Strategie. Also habt ihr da ganz klar die Maßgabe, es gibt Effizienzvorteile. Wir können gerade im Junior-Bereich abbauen, weil Agenturen sind natürlich wie Dreiecke gebaut. Und das ist natürlich ein Stück weit auch ein Teil des Geschäftsmodells, das man hat. Wie ist da dein und euer Blick drauf?
Ganz, ganz spannend. Also ich hatte deinen Artikel auch gelesen und ich teile da ganz viel, Kim, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielleicht mal grundsätzlich, wir hatten das Thema letzte Woche auch bei einem Summit in Düsseldorf. Was macht die KI gerade? Also was hat die für eine Auswirkung wirklich auf unsere Personalstruktur? Und da gibt es ja wirklich von, die kann alles ersetzen und ich kann eigentlich meine Belegschaft halbieren, bis hin zu, nö, wir sind ja eigentlich noch gar nicht so weit. Und wenn man mal nach Deutschland schaut, dann gibt es so viele Restriktionen, bis das mal alles durchgesetzt wurde. Was ich wichtig finde oder wie ich es momentan noch sehe, noch würde ich sagen, dass KI ist für mich oder für uns noch kein Ersatz. Das ist eher eine Assistenz. Und die Beratung, also die gute Beratung der Kunden, die kann die KI noch nicht ersetzen. Also wir haben heute Morgen gerade das neueste Tool von der Publicis vorgestellt bekommen, mit dem wir hoffentlich auch einen weiteren großen Kunden gewinnen werden. Und am Ende hieß es aber auch, naja, so ganz so weit sind wir noch nicht. Die muss dann noch mal erst ein bisschen ausgebaut werden. Da müssen schon noch Menschen sitzen, die das Ganze dann auch umwandeln. Und das finde ich eben ganz wichtig. Und das merke ich in ganz vielen Bereichen, auch bei uns in der HR. Natürlich sind wir in so vielen Dingen effizienter, ne, durch alle möglichen Tools, die wir einsetzen. Grundsätzlich natürlich durch eine Digitalisierung, aber auch durch die KI. Ich glaube, dass wir heutzutage, wir sind einfach noch nicht so wirklich so weit, dass wir sagen können, entweder oder. Das finde ich einmal ganz wichtig. Was wir bei der Publicis immer mehr vorantreiben, ich habe mir heute Morgen gerade mal die Zahlen geben lassen, muss ich mal rüberspicken. Für uns ist das ganze Young Talent unfassbar wichtig. Also gerade einmal zum Beispiel in der Media. Wir haben in den letzten 3 Jahren haben wir unsere Auszubildenden, Trainees und auch die dualen Studierenden verdoppelt. Das heißt, wir holen bewusst junge Leute rein, die wir dann aber auch ausbilden und auch übernehmen. Also wir haben bis zu 99-prozentige Übernahme. Was sich aber natürlich verändert hat, ist, wie lernen diese oder was lernen diese jungen Leute? Da arbeiten wir mit neuen Universitäten zusammen, die eben spezialisiert wird auf KI-Lerngänge. Na, wir haben natürlich selber eine ganz große Datenbank. Marcel heißt es ja bei uns. Marcel ist ja unsere KI, schon vor 6, 7 Jahren auch entwickelt. Das heißt, wir schulen diese Auszubildenden natürlich auf diese Tools, auf diese Maschinen, aber auch eben, wie muss man das einsetzen? Aber wir gucken natürlich drauf, dass sie auch wirklich noch das Handwerk lernen. Na, weil ich glaube, auch da finde ich es einen schönen Vergleich, was ja gerade eben mit unseren Kindern passiert. Ne? In der KI muss man bedienen können. Und wenn man nicht lernt, sie zu bedienen oder wenn sie überhaupt nicht mehr lernen, dann funktioniert das nicht. Und das ist ganz wichtig. Da investieren wir auch Zeit. Wir investieren natürlich auch Geld. Und wir hoffen natürlich, dass diese jungen Menschen, die wir da ausbilden, auch bei uns bleiben. Das ist ganz stark in der Media. Und bei den anderen Agenturen, also ich hatte gerade eine ganz spannende Diskussion dazu auch, zum Beispiel bei der Sanchina, wo wir uns mal angeschaut haben, wie ist diese Agentur aufgestellt. Aktuell sehr seniorlastig, ne? Sehr viele Seniorleute versus eigentlich zu wenig Junioren. Und das Management hat sich jetzt auch ganz klar dazu entschieden, dass wir mal versuchen, die deutsche Demografie rauszubekommen, ne? Dass wir quasi auch von unten wirklich die Leute entwickeln, weil, wie du es ja auch so schön geschrieben hast, das sind auch unsere zukünftigen Führungskräfte. Ne? Also wir müssen ja unsere Leute entwickeln. Und wir haben, das hat man uns sicherlich zu Recht mal nicht vorwerfen, aber ich habe die ein oder andere Stimme schon gehört, dass es gesagt hat, ihr habt euch so viele Leute von draußen reingeholt. Ne? Irgendwie alles umgebaut und es war immer nicht jemand von intern, der dann den Platz eingenommen hat, sondern es wurde halt jemand von extern geholt. Ja, stimmt. Das war aber auch geschuldet darin, dass wir, glaube ich, noch mehr in unserer eigenen Entwicklungsarbeit arbeiten können und was tun müssen, dass wir unsere eigenen Talente wirklich bis ganz nach oben hin entwickeln. Und deswegen finde ich das nach wie vor unfassbar wichtig, dass wir in Young Talents investieren. Aber wie gesagt, wir müssen schauen, was bringt man denen jetzt bei? Was ist die richtige Mischung, um dann eben auch das bedienen und steuern zu können, was unsere Herausforderungen sind. Und das sind riesige Herausforderungen, die wir da gerade haben. Da jeder Kunde kommt und sagt, mindestens eine Kampagne, eine Route mit der KI und dann stellt man fest am Ende, also ganz so weit ist man dann doch noch nicht. Ich glaube, das sind alles so Themen, die wir anschauen müssen. Was man natürlich auf der anderen Seite sagen kann, wir haben ja drei Entities, also drei Agenturen mit einem Betriebsrat. Ja. Und da habe ich, finde ich, so einen ganz schönen Vergleich. Agenturen ohne Betriebsräte und Agenturen mit Betriebsräte, die sicherlich ihre Daseinsberechtigung haben, aber da ist natürlich nochmal, sagen wir mal, da wird nochmal sehr viel genauer hingeschaut. Was implementieren wir? Welches Tool wird eingesetzt? Ne? Was ist das ganze Thema Datenschutz? Was ist mit Compliance? Ein Riesenthema, wo wir noch gerade gar nicht wissen, wo das hingeht. Und so gesehen haben wir zumindest in einem Teil unserer Organisation, würde ich mal sagen, ist es eher, schauen wir es uns genauer an. Und bei einem anderen Teil, was dann sicherlich auch gesund ist und gut ist und wichtig ist, damit wir lernen können und unsere Erfahrung machen können, ist es so ein bisschen mehr Try and Error und gucken mal, wo die Wege hinführen.
Habt ihr denn jetzt schon so eure, ich sag mal, Ausbildungspläne umgeschrieben, auf die KI gemünzt, oder ist es einfach ein, ich sag jetzt mal, ein Exkurs, dass man sagt, klar, lernen die jetzt alle auch nochmal auf Basis des Marcel-Tools die und die Tools kennen, oder würdest du sagen, es hat grundsätzlich die Art, wie ausgebildet wird, auf den Kopf gestellt?
Doch, das sicherlich schon. Ne? Also man, natürlich wird unseren Auszubildern auch gezeigt, wie könnt ihr Sprach- oder Textverarbeitung, ne? Was ist zum Beispiel damit? Ne? Es gab letzte Woche auch die eine Stimme, die gesagt hat, ich schreibe meine Präsentation nur noch mit ChatGPT, ich mache das gar nicht mehr selber, wo die anderen dann wieder gesagt haben, naja, aber jemand muss ja diese Präsentation auch nochmal hinterfragen, weil wenn du die so nimmst und dann zum Kunden...
Ja, und es gibt schon jetzt so viele schlimme Präsentationen, die wenigstens menschgemacht sind, und jetzt, also mein Gefühl ist, sie werden schlechter, wenn die Maschinen
aber gut. Also, das ist das eine, dass wir natürlich unsere Young Talents oder nicht nur unsere Young Talents, also das haben wir, sagen wir mal, allen Mitarbeitenden zugänglich gemacht, wirklich auch nochmal ein AI-Lernprogramm, wo man erstmal wirklich so eine Basiswissen vermittelt hat. Aber das sind natürlich schon auch neue Lernbereiche, das muss man schon sagen. Also da gibt es wirklich dann neue kleine Ausbildungszweige oder Studiengänge, wo wir bewusst einsetzen, dass natürlich unsere jungen Talente dann auch komplett, wenn sie dann durch die Ausbildung gegangen sind, da wirklich auch ein breites Wissen haben. Und ich glaube, am Ende ist es auch, und das ist die Kunst, zu vermitteln, wann setzen wir KI ein und wann muss wirklich noch der gesunde Menschenverstand ran.
Absolut. Ja, das selbst entscheiden zu können. Genau. Aber sag mal, wie ist deine Erfahrung? Ich habe manchmal das Gefühl, man macht und plant und ein Campusformat nach dem nächsten und diese Weiterbildung und jene Vertiefung, Bootcamp. Und manchmal denke ich, irgendwie geht es auch darum, dass die Leute das unbedingt lernen wollen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute besonders gut sind, die hier sitzen, die sich das Zeug selbst draufschaufeln. Und das ist wirklich interessant zu sehen. Das eine ist eher so eine konsumentenorientierte Haltung, so mal gucken, was das nächste Digital Journey ist, was jetzt hier kommt. Und das andere ist eine intrinsische Motivation. Das wünsche ich mir manchmal noch mehr tatsächlich, weil ich denke, es geht um euren Job, es geht um das Profil, das ihr jetzt mitgestalten könnt.
Total, total. Also das sehen wir auch. Ich sehe bei manchen, hatte ich neulich ein ganz spannendes Gespräch mit einer Mitarbeiterin, die sagte zu mir, du, KI ist für mich wie ein Mentor. Der zeigt mir, wie ich effizienter arbeiten kann, wie ich manche Sachen schneller machen kann, wo er mir helfen kann oder sie. Weil das bedeutet für mich auf der anderen Seite, ich habe sehr viel mehr Raum für Kreativität, für freies Denken. Ne? Also ich finde, es gibt ein Großteil unserer Mitarbeitenden, die sehr schlau und smart damit umgehen, weil sie jetzt einfach schon verstanden haben, ne, gewisse Dinge, KI-Assistent, der macht mir diesen Tag leichter. Ne? Und dafür, glaube ich, nützen wir KI sowieso schon alle. aber eben auch nochmal zu verstehen, dass die KI mir gar nicht unbedingt was wegnimmt, sondern sie gibt mir ja auch wieder was zurück und das heißt Zeit am Ende des Tages. Und diese Zeit, gerade kreative Menschen, können natürlich in ganz andere Themen nochmal reinstecken, wo sie vorher mit viel Administrativen irgendwie überfordert waren oder eben gerade mit diesen ganzen Thematiken, Aufbau einer Präsentation. Ja klar, wenn man eine Vorlage hat, wie schnell einfacher das geht, das ist klar. Mhm. Also ich glaube, da geht es auch wieder eben um den gesunden Einsatz. Also wie gehen wir damit um?
Du hast eben auch gesagt, es ist ja auch die Frage, von welchen Universitäten, vielleicht ändert sich auch die Frage, wo werden diese Menschen ausgebildet, was lernen sie? Das ist ja eh, finde ich, ein Thema, also das, wie soll ich sagen, die Employer-Brand-Agentur-Branche, die braucht ja dringend mehr Klarheit in Richtung des Talentmarkts, glaube ich. Aber ich finde es total spannend, mal zu hören, mit welchen Universitäten arbeitet ihr, woher kommen auch die jungen Talente bei euch? Es gibt, gut, Texterschmiede, Rework, sage ich mal, ja, da gibt es ja ein Update, aber woher kommen eigentlich die die Menschen, gerade im Kreativbereich, treibt mich diese Frage auch um und wie geht ihr das an? Also wo findet ihr diese Menschen?
Wo finden wir diese Menschen? Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, jetzt
die Secret Source von Publicis, die wir ausplaudern, aber es hört ja keiner zu, also kannst du jetzt.
Es hört keiner zu, genau. Also ich glaube, im Kreativbereich sind schon noch die Altbekannten, ne, die natürlich dann eher auch einen Studiengang ergänzen. Ich hatte, deswegen muss ich einmal nach rechts schauen. Ich hatte nämlich gerade aus dem Mediabereich heute Morgen die Information bekommen, Westfälische Hochschule zum Beispiel, die jetzt eben auch Data Science und KI anbietet. Mhm. Ne? Also wir merken eben, oder auch die Hochschule in Baden-Württemberg, Medien- Kommunikationswissenschaft. Also ich glaube, dass mittlerweile jede Hochschule ja drauf springt, ne, und dann KI unterrichten muss. So gesehen, die Hochschulmarketingstrategie hat sich bei uns gar nicht so sehr geändert. Ich glaube, es ist einfach nur, natürlich auch wir gucken nochmal genauer hin, mit welchen Hochschulen wollen wir kooperieren, weil wir sagen, da gibt es dann eben vielleicht auch eine Dozentenstelle oder eben wir arbeiten nochmal enger zusammen. Aber am Ende des Tages merken wir natürlich, ne, Kooperation mit der HSD zum Beispiel, Kommunikation und Multimedia Management, alle Schulen springen natürlich da raus und davon partizipieren wir auch wieder, weil die Talente, die wir dann von diesen Hochschulen bekommen, sind ja schon KI-affin. Und ganz ehrlich, Kim, manchmal denke ich, da bin ich ja noch ein bisschen zu alt. Ich habe mich neulich mit einem Studenten, der KI studiert. Und ich habe zu ihm gesagt, was studiert man denn da? Und ich glaube, das ist nochmal so eine andere Welt, da vielleicht du und ich, wir sind da noch nicht so tief drin oder auch ganz viele andere, weil diese jungen Menschen natürlich auch mit einem ganz anderen Wissensstand ja schon zu uns kommen, ne, und dieses Wissen auch bei uns einbringen wollen. Und das, finde ich, ist dann eigentlich der perfekte Match. Mhm. Wenn wir sagen können, junge, wissbegierige Menschen kommen zu uns mit durch das Studium schon ersten Erfahrungen gemacht und wir können natürlich bei der Publicis eine Core-Identity, Identity Connected, alles Buzzwords, die da gerade draußen rumschwaben mit uns. Und sie stoßen natürlich auf eine Organisation, die sehr viel Geld und sehr viel Zeit in natürlich die KI steckt. Ne? Mhm. Und dann haben wir eine Win-Win-Situation und ich glaube, das ist das, was uns auch gerade so spannend macht, ne? Dass wir natürlich wie so uns ja auch selbst da noch ausprobieren. Ne? Sind wir final? Nein, ganz und gar nicht. Ne? Also auch wir probieren ja noch gerade ganz viel aus und produzieren Tools, produzieren neue Antworten für die Kunden. Aber das ist natürlich alles im Prozess und alles in Bewegung.
Und die Hochschulmarketingstrategie, die du eben ansprachst, hast du gesagt, ja, die hat sich eigentlich grundlegend geändert. Ändern tun sich natürlich die Ausbildungswege und viele. Was ist da so euer Weg? Du hast eben schon gesagt, ne, dass es so Gastprofessuren gibt. Bietet ihr dann viele, ich sag mal, Praxisarbeiten an, die ihr dann, wo ihr Themen reingibt und oder ladet ihr die ein zu Tagen in der Agentur? Also was sind da so eure Werkzeuge im Koffer?
Also aktuell ist es noch eine gute Mischung, genau so wie du sagst. Also wir laden immer gern die Agenturen ein, weil ich finde es wichtig, dass man uns auch kennenlernt und auch einfach versteht, wer wir sind, weil ich würde mal sagen, die Besonderheit an uns ist ja, dass wir zwar Publicis Group Germany oder Publicis Group, wir haben ein Dach, aber darunter, wie du schon genannt hast, sind ja Metadesign, MSL, Publicis OneTouch, Saatchi, Leo, Digitas und die Media. Mhm. All diese Agenturen sehen unterschiedlich aus.
Mhm. Aber andere Profile und, ja klar.
Genau. Also das ist ja nicht so, ne, dass man, wenn man bei der Leo ist, automatisch denkt, wow, das ist ja eine Agentur. das heißt, ich fand, also wir haben auch, muss man sagen, Hochschulmarketing erst begonnen, als ich gekommen bin. Das war alles sehr rudimentär vorher, weil vorher war Media und die Comms-Agenturen getrennt. Die wurden zusammengelegt vor 6 Jahren. Das heißt, auch da mussten wir uns erstmal wieder neu rantasten. Und genau, ich begrüße immer sehr, wenn sie zu uns kommen, weil sie dann wirklich verstehen. Wir haben natürlich die Studenten vor Ort. Ja. Ich muss auch sagen, es ist immer sehr, das Budget ist immer sehr klein, was man dafür einsetzen muss. Wir machen aber natürlich auch Gastvorträge. Ne? Wir haben Dozenten an den Universitäten. Wir machen auch so sehr gerne so Hochschulmarketing-Days zusammen, dass wir mit einem Sponsor gemeinsam irgendwie eine größere Bühne suchen oder auch eben Themen platzieren, wie wir es mit St. Gallen zum Beispiel machen, Universität St. Gallen, wo wir auch gemeinsam mit der Universität natürlich an Projekten arbeiten und im besten Fall kommt dann wirklich auch ein Projekt zum Leben. Genau, und das ist natürlich momentan so, wie wir es heute machen, jetzt für nächstes Jahr werden wir natürlich auch nochmal genauer hinschauen, ne, was ist wirklich der Income, was ist der Output, ne, wie viele junge Talente bekommen wir, wenn wir auf einen Messetag gehen, wie viele junge Talente bekommen wir beim ADC oder wenn wir Studierenden zu uns reinholen und was sind natürlich auch die neuen Kanäle, wie wir diese, wie wir junge Leute erreichen können, ne? Also die sind noch relativ klassisch unterwegs, aber das ist natürlich auch immer ein großes Thema, wie schaffen wir es eigentlich, mit dem Minimal-Maximal-Prinzip, also minimal wirklich Invest und maximale Reichweite. Und da habe ich Gott sei Dank dieses Jahr auch meinen Head of Recruiter bekommen, weil ich das 2 Jahre lang noch so nebenher gemacht habe. Und der sich gerade ganz intensiv da mit dem Recruiting-Team auch auseinandersetzt, mit den Agenturen zusammen und eben schaut, was könnte eine schöne neue Employee-Relation-Strategie auch für uns sein für das nächste
Jahr. Klingt gut. Sag mal, die du hast vorhin gesagt, ja, auch das Thema Organisationsstrukturen beschäftigt euch ja sehr. Es passt ja auch so ein bisschen zu dieser Frage, KI, Effizienz, Komplexität steigt, eigentlich wird viel Erfahrung, Seniorität gebraucht, es braucht eine unglaublich große Fluidität in Organisationsstrukturen. Gleichzeitig ticken wir Agenturen ja so, dass wir auch so eine Art kulturelle Heimat brauchen, uns für Menschen entscheiden, zu denen wir gehen und ja nicht zu Produkten oder Ähnlichem. Was sind da eure Learnings? Oder wo merkst du gerade, da geht die Reise ein bisschen hin, in diese Richtung justieren wir gerade auch organisatorische Setups?
Ah, spannend, spannend. Ich würde mal sagen, wir sind da gerade wirklich in Bewegung, ne? Also was wir natürlich merken, ist, dass wir jetzt auch als EMEA-Region immer mehr zusammenwachsen. Ja, das heißt, auch da, wenn ich jetzt nochmal 4 Jahre zurückgehe, da waren wir, würde ich sagen, noch sehr autark in unserer Dachregion unterwegs. Ne? Einmal nach Paris, alles hoch, that's it. Das ist jetzt ein bisschen aufgebrochen worden und das ist auch, finde ich, eine richtige Entwicklung. Ne? Also wirklich auch nochmal Synergien zu schaffen mit den anderen Ländern. Und wir lernen natürlich auch von den anderen Ländern, weil wir da einfach nochmal, entweder wird es anders gemacht oder es gibt schon die Erfahrung. Wir können natürlich Copy and Paste oder auch die Learnings übernehmen. Also jetzt mal von der Struktur, von der Organisationsentwicklung, wo wir uns hinbewegen, würde ich sagen, ist es ein sehr globales Öffnen gerade, was aber auch bedeutet, Appell an die jungen Leute. Wir brauchen natürlich auch Talente, die auch flexibel, fluid, wie du sagst, natürlich auch einsetzbar sind. Ja, das ist eben auch etwas, man kann wunderbar bei uns in der Organisation wachsen und sich entwickeln. Du kannst ganz viele verschiedene Jobs haben, aber du musst natürlich auch dazu bereit zu sein. Das ist, finde ich, manchmal im Ausland mehr gegeben als bei uns in Deutschland.
Spannend, dass du das sagst, Bettina, weil ich gerade am Wochenende im Spiegel gelesen habe, dass Deutschland mehr und mehr in einen Wettbewerbsnachteil rutscht, weil die soziale Mobilität abnimmt.
Ja.
Das ist unfassbar spannend. Also, dass das auch anders ist als in anderen Ländern.
Ja, total. Also, ich glaube, ich hatte gerade letzte Woche wirklich einen Job von Global angeboten bekommen. Den hätte ich sofort genommen, wenn ich noch in der Beratung gewesen wäre, ganz ehrlich. Da oben poltert das. Wenn ich noch in der Beratung gewesen wäre. Da dachte ich, wow, wenn ich diesen Job, also da würde ich sofort gehen. Wir haben, bin ich ganz ehrlich, niemanden gefunden in Deutschland. Es ist natürlich dann auch wirklich in ein anderes Land, mit einer Sprache. Und ich glaube, da ist immer sehr viel Kopf natürlich, ne? So, was bedeutet das? Wie ist es mit meiner Familie? Unsicherheit, wie geht es danach weiter? Das merke ich schon. Also, wenn ich da so in die anderen Länder schaue, ich glaube, natürlich ist es auch schon ein sprachliches Thema. Ne? Jemand, der in London arbeitet, allein von der Sprache her, den kannst du einfach überall auch einsetzen. Und wir sind natürlich ein globales Unternehmen, also ist immer noch Deutsch. Viel Deutsch in Meetings und auch im E-Mail-Verkehr und auch Präsentationen, aber im Grunde genommen brauchst du bei uns einfach Englisch fließend sein, um dann auch wirklich deinen Weg gehen zu können. Und doch, das sehe ich auch schon, diese Mobilität, Flexibilität. Ich würde auch sagen, dass uns Corona da nicht gut getan hat, weil wir natürlich, viele sind ja auch rausgezogen, ne, haben sich so ein bisschen kuschelig gemacht.
Jeder hat sich so eingemuckelt in seiner Komfortzone.
Eingemuckelt, genau. Und auch dieses Leben hier auch wieder zu verlassen. Ne? Also wir haben ja einen Schweizer Standort in Zürich. Als es mit zum Beispiel auch mit der Thematik losging, Return to Office. Ne? Auch wir haben ja unsere Mitarbeitenden dann doch irgendwann gebeten, wieder zurückzukommen.
In Zürich, wie viel Prozent habt ihr das gemacht?
Ja, wir machen es nach Tagen. Ja. Wir sind aber auch natürlich gerade in manchen Agenturen noch in der Diskussion, wie viele es am Ende sind. Also die Flexibilität ist uns total wichtig. Aber wir möchten ein gewisses Tagespensum wieder erreichen. Das sind keine 5, das sind keine 4, aber es gibt eine gute Mischung, würde ich mal sagen, wo wir unsere Mitarbeitenden auch.
Also heißt, ihr seid irgendwo zwischen 3 und 4 unterwegs?
Ja, ja? Genau, okay. Genau.
Gab es einen Aufschrei, Bettina, als ihr das gemacht habt?
Ja. Ja, und ich finde es schade, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, weil ich bin ja hier in Hamburg, also meine Heimat ist Hamburg und wir haben im Biberhaus wunderschöne Räumlichkeiten und ich habe jetzt auch wichtige Keyplayer sozusagen aus meinem Team sitzen mit mir in Hamburg und ich finde einfach dieses Miteinander, das ist so eine andere Art, miteinander zu arbeiten und sich kennenzulernen und sich auszutauschen. Also ich würde mal behaupten, die Mitarbeitenden aus meinem Team, die mit mir Seite an Seite sitzen, haben mich auch nochmal ganz anders kennengelernt, ne, was die Zusammenarbeit natürlich auch nochmal ganz sehr viel vereinfacht. Und es gab schon einen kleinen Aufschrei. Ich glaube, man musste sich erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen. Viele konnten wir abholen. Bei manchen sind wir sicherlich noch in den Gesprächen. Und dann hast du natürlich, weil du vorhin sagtest, Vergleichbarkeit der Länder. In Schweiz, ja, die Leute nie so wie wir nach Hause geschickt haben, die gar nicht erst diesen Appell, jetzt kommt ihr wieder alle zurück, sondern die waren einfach wieder da. Also Zürich, roundabout 300 bis was über 300 Mitarbeitenden, die sind einfach alle und das schon seit nie wirklich weg gewesen in den Agenturen. Und da, weißt du, würdest du reingehen, wenn du da reingehen würdest, in der Schweiz würdest du sagen, das ist ja wie früher.
Wahnsinn.
Kino, weißt du, da wird Bier getrunken. Da hast du genau das, was wir, ne, ich glaube, unsere Generation so an dieser Branche auch liebt, dieses Gemeinsame, wir gehen auch auf die Dachterrasse. Man verbringt Zeit miteinander. Und ich glaube, das ist auch richtig, dass das Leben nicht nur noch aus der Arbeit besteht. Also ich meine, manchmal waren wir auch ein bisschen verrückt, ne? Arbeit irgendwo noch gefeiert. Ja. Dann morgens hat man sich umgezogen nach dem Döner. Das war jetzt auch nicht das Richtige, aber ich glaube, so diese Mischung, das ist sicherlich auch wieder wichtig. Na, da sind wir wieder so, was ist die richtige Balance? Wir kommen immer wieder zurück, was ist die richtige Balance? Der Zeit natürlich angepasst und dass die Zeit sich ändert, ist richtig und wichtig. Aber ich glaube, die Frage ist ja immer, in welcher Geschwindigkeit und mit welcher Balance eben, auch mit welchen Konsequenzen am Ende natürlich auch.
Was würdest du sagen, es gibt ja unterschiedlichste Gründe, auch diesen Schritt zu gehen. Also habt ihr gemerkt, dass es mehr Fluktuationen gibt, weil es immer egaler wird, wo man arbeitet, wenn man weniger kulturelle Touchpoints auch im realen Leben hat? Ist es nach dem ersten Schwung, wow, können wir alle effektiv sein, wenn wir nur vorm Screen sitzen und sonst nichts mehr erleben können, weil keiner rausgehen darf? Hin zu doch Gefühlen der Ineffizienz, der komplizierten Abstimmung, wenn alles asynchron über unterschiedlichste Kanäle läuft, ist es am Ende auch, weiß ich nicht, wirtschaftlicher? Was ist so eure Analyse?
Also Arthur, unserer CEO, Arthur Sudan hat es ganz schön gesagt. Er sagte einfach, er macht ja immer eine Vimeo-Botschaft, hat er in seinen ganz wichtigen Momenten seines Lebens gemacht, ne, dass er gesagt hat, meine lieben Mitarbeitenden, Freunde, wie auch immer, wie er es sagt, Amitiés, sagt er, glaube ich, immer, wir sind keine Zoom-Company. Also wir sind einfach keine Organisationen, wo jeder einfach nur zu Hause sitzt vor seinem Computer und man irgendwie so gar nicht mehr den anderen spürt. Und da sagt er, das ist mir ganz wichtig, dass wir das wieder ändern, dass wir wieder zurück in eine Gemeinschaft kommen. Jetzt muss man dazu sagen, die anderen Länder hatten es ein bisschen einfach, weil in den meisten Ländern hast du immer ein Headquarter. Ne? London, Paris, Mailand. Wir in Deutschland haben natürlich 6 Standorte. Und dann hast du natürlich die Situation, dass ein Team von der Leo arbeitet in Hamburg und in Frankfurt. Und dann sagt der Kollege in Frankfurt, mein Kollege sitzt in Hamburg.
Na klar, dann muss ich doch nicht hier sein. Ja, ja, klar, stimmt.
Dass es natürlich in Frankfurt auch Kollegen gibt, die vielleicht jetzt also inhaltlich nicht der Partner ist, aber natürlich irgendwie ja auch die Agentur. Das ist natürlich noch eine ganz andere Diskussion. Und wir haben natürlich, muss man sagen, in allen Städten wunderbare Standorte. Ja, die sind alle immer zentral, die sind immer gut gelegen, die bieten, was man so, finde ich, braucht im Alltag. Mit einer schönen Dachterrasse, wo wir auch gesagt haben, wollen wir denn wirklich so weit gehen, dass wir diese Standorte abmieten oder halt noch viel mehr reduzieren? Und nein, das wollen wir aber nicht, ne? Weil wir wollen natürlich unseren Mitarbeitern eine Heimat geben. Ich persönlich habe die Hoffnung und habe auch das Gefühl, dass sich das doch etwas wieder ändert, weil die Leute, die auch wirklich wieder in den Agenturen sind, dann steht doch sehr schnell auch wieder dieses Miteinander, ne, miteinander Verantwortung übernehmen, ne, nochmal ein ganz anderes Kennenlernen auch und natürlich eine ganz andere gemeinsame Arbeit, die wir dann dadurch schaffen. Also es ist wirklich aus diesem Impuls von Arthur entstanden, aber das Management stand natürlich auch dahinter und wir haben auch alle Sono einheitlich gesagt, das wollen wir natürlich uns auch wieder.
Sag mal, ich wage jetzt nochmal einen kühnen Schwank, aber weil es mich so interessiert und du das vorhin auch ganz am Rande erwähnt hast, wir sprachen über AI in der Talententwicklung, in Kompetenzfeldern, aber du hast es auch erwähnt in den eigenen HR-Prozessen, also Stichwort Effizienzen gewinnen, Automatisierung, jetzt geht es ja um Menschen, um Talentauswahl. Wie viel deines Bereichs lässt sich heute schon automatisieren? Also wo merkst du, ach mega, seit wir das haben, toll, was wir alles machen können?
Noch zu wenig. Also wir haben natürlich aufgrund unserer Komplexität der Organisation kommend von erstmal 2 Bereichen und dann diese beiden Bereiche zusammen und dann nochmal 9 Entities, die synchronisiert werden müssen, haben wir natürlich angefangen zu standardisieren, zu digitalisieren, die Tools und die Prozesse miteinander zu verlinken. Ja. Das ist aber noch nicht wirklich KI, ne? Das ist einfach mal eine Digitalisierung der Prozesse. Wir verzichten auf die Excel-Tabelle. Was wir natürlich machen, ist, dass wir, sagen wir mal, im täglichen Arbeiten immer mehr und mehr schauen, wie kann man wirklich Effizienzen schaffen? Also was macht noch der Mensch und was macht, übernimmt eine Maschine? Wir sind gerade an einem Projekt dran, da freue ich mich ein kleines Kind drauf. Das ist OneHub, kann ich schon mal so viel sagen. Das ist im Grunde genommen eine KI, eine digitale Plattform, wo wir ganz, ganz viel Wissen der Gruppe drauf parken werden. In der Hoffnung, dass diese Maschine natürlich auch ein bisschen mal lernt und unseren Mitarbeitenden, sowohl neuen als auch bestehenden, das Leben sehr viel erleichtert. Und da sind wir wieder so ein bisschen, der KI ist ja unser Assistent. Aber wir werden sicherlich nächstes Jahr uns nochmal sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, wo können wir wirklich Kapazitäten schaffen? Also wo können wir Freiraum gewinnen, indem wir mehr mit der KI oder mehr genau miteinander zusammenarbeiten? Und was wir auf der anderen Seite natürlich aber auch machen, ist, dass wir auch mit Hubs arbeiten. Ich habe zum Beispiel mittlerweile 4, 5 haben wir jetzt in der Planung, Mitarbeitende, die sitzen in Indien. Mhm. Und da kann man natürlich jetzt auch aufrufen, ne, schreien, Hilfe. Wir stellen jetzt die Leute in Indien ein, aber das hat, finde ich, eine ganz spannende, finde ich, auch Erfahrung, die wir gerade sammeln. Das sind hochtalentierte Mitarbeitenden, die gehören wirklich voll und ganz zu unserem Team. Wir haben zum Beispiel jemanden im Recruiting eingestellt, die uns sehr im Active Search unterstützt, ne, natürlich eben dann auch mit entsprechenden Tools den Markt screent. Diese Person kann sitzen, wo sie möchte. Das ist ja das Tolle heutzutage. Sie muss ja nicht in Düsseldorf sitzen. Ja,
Wie arbeitet dann heute schon mit AI-Tools oder ist das halt LinkedIn Recruiter, dies, das, was man so kennt?
Genau, also es ist noch sehr viel LinkedIn, die ganzen Recruiting-Tools. Wir haben jetzt eine neue, ein neues Recruiting-Tool bekommen bei uns, was natürlich jetzt immer mehr und mehr auch dann eben mit der KI zusammenarbeiten wird.
Darfst du verraten, was das für eins ist?
iSIMS heißt das. Kann ich sagen, ja, wir arbeiten jetzt mit iSIMS zusammen, hatten vorher Smart Recruiter. Das war eine globale Entscheidung. Und da ist natürlich das Schöne für uns, dass wir sozusagen an der Entwicklung mitwirken können, weil wir natürlich Feedback geben, was kann dieses Tool und was kann dieses Tool nicht. Mein Recruiting-Team wird jetzt sagen, also Bettina, momentan kann es noch relativ wenig, aber das ist ja genau das,
noch, das kommt.
Genau, was wir dran arbeiten müssen. Ne? Und nochmal zurückkommt auf die Person. Also wir haben zum Beispiel in Indien jemanden, die jetzt so toll sich entwickelt, dass wir gesagt haben, sie ist auf dem Weg zu einem vollständigen Recruiter. Ne? Spricht auch Deutsch und arbeitet sich da ein. Und das ist natürlich auch nochmal, kannst du dir vorstellen, als ich zu meinem Team gegangen bin, habe gesagt, wir werden auch mit jemandem in Indien zusammenarbeiten, was die gesagt haben, nee, geht doch gar nicht. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und mittlerweile, glaube ich, sprechen wir über die fünfte Position. Und es ist auch so ein bisschen, ne, bei uns ist Tag, bei denen ist Nacht oder andersrum. Mhm. Dann wird gearbeitet, dann haben wir schon die Ergebnisse am nächsten Tag vorliegen. Das Einzige, was wir gerade am Diskutieren sind, haben wir genug Reisekosten, um diese Personen mal nach Deutschland zu
bringen. Das stimmt, ja.
Du merkst, da muss man offen sein. Wir müssen uns dem öffnen. Wir müssen da einfach wirklich mit der Zeit gehen. Dann wird natürlich wichtiger, weil wenn HR sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzt, wer soll denn dann sozusagen die Organisation weiterentwickeln und in diesen Bereichen dann auch unterstützen. Und da haben wir natürlich nochmal besondere Projekte laufen, auch im L&D-Bereich, wo wir gerade wirklich ganze neue Plattformen für eine KI-Schulung, ne, wirklich durch die Vernetzung der Entities, aber auch die Themen bespielen, bis hin natürlich dann zur Entwicklung von Produkten, die wir an den Kunden verkaufen. Da ist ein riesengroßes Augenmerk drauf und das ist natürlich auch richtig, ja, das muss natürlich auch so sein.
Bettina, zum Schluss unserer Folge, wo ich gerade merke, dass ich nur die Hälfte meiner Fragen gestellt habe, aber es ist eben so ein spannendes Feld, merkt man, wir müssen dringend dem Thema HR noch mehr Raum in diesem Podcast geben, weil da wirklich viel passiert. Ich habe festgestellt in Gesprächen, ich würde mal sagen, des letzten Jahres, dass es viele sehr seniorige Menschen in Führungspositionen gibt in unserer Branche, die mit der Frage hadern, ob die Branche noch das Richtige für sie ist. Mhm. Also die überlegen, oh, muss ich doch nochmal was ganz anderes machen, jetzt kommt AI und es ist gefühlt die 10. Transformation und ist mein Job dann noch da oder nicht? Und ich möchte anmerken, das sind auch Menschen in GF-Positionen. Das finde ich wirklich spannend. Wie siehst du das? Begegnet dir das auch? Also selten so ausgesprochen, wie ich das jetzt tue, ne? Aber zwischen den Zeilen merkst du eine große Unsicherheit und viele Fragezeichen, gerade bei eben seniorigen Menschen. Oder liegt es eher an dem Phänomen des Ageism, was wir ganz vorhin kurz gestrichen haben?
Dass wir alle älter werden. Ja. Schwierige Frage. Also ich würde es mal von zwei Seiten beleuchten. Ich glaube, das eine ist, dass wir natürlich, ne, in unserer Branche gerade so ein bisschen an einem Generationswechsel stehen. Ne? Ich glaube, in vielen Agenturen haben wir sozusagen noch das Springer-Jacobi-Management sitzen, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren jetzt dann doch alle mal nach Sylt oder wo auch immer sie dann hingehen werden oder was auch immer machen. Also ich glaube, das sieht man ja auch in vielen Agenturen oder auch in eben auch in Organisationen. Da ist gerade wirklich ein Generationswechsel, der, glaube ich, auch gut ist. Ne? Jeder sollte, glaube ich, mal überlegen, wer ist denn jetzt derjenige, der mich dann ersetzen wird. Es ist aber auch, es ist natürlich auch ein Zug dran zu reagieren. Guck mal, ein paar Jahre vorher, wie oft haben wir ja darüber gesprochen, noch nicht so lange her, über diese Thematik Boys Club, ne? Also wir haben ja vor ein paar Jahren hätten wir hier gesessen, uns darüber aufgeregt, wie wenig Frauen noch in der Führung sind. Ich glaube, das Thema haben wir gut hinbekommen. Also wir haben zum Beispiel 58% Frauen bei uns im Brandmanagement. Aber das war vor einiger Zeit, war das noch eine Riesendiskussion. Jetzt sind wir bei dem Thema, was machen wir denn mit den älteren Mitarbeitern? Und
wobei ich Boys Club immer noch sehr intensiv wahrnehme.
Ja. Das stimmt.
Ich finde, es gibt einen gesellschaftlichen Backlash auf jeden Fall.
Ja, das stimmt, absolut. Also das ist ja auch dadurch, dass ich ja Diversity, Equity, Inclusion mit verantworte, sehe ich das natürlich auch und mache mir auch Sorgen, ganz ehrlich, weil wir versuchen es vorzuleben mit Kind und Kegel und Hund und allen Dingen tagtäglich und trotzdem schaffen wir es nicht, genug weibliche. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Und jetzt haben wir genau diese Thematik mit den Älterwerdenden. Bin ich bei dir, ist besorgniserregend, weiß ich nicht, aber natürlich passiert da gerade etwas. Ne? Und wie wir es versucht haben an den Stellen, wo wir es auch konnten, dass wir immer gesagt haben, wir haben sehr talentierte junge Führungskräfte, die aber quasi so ein Buddy an die Seite bekommen haben mit jemandem, der dann doch nochmal 10, manchmal 20 Jahre mehr Erfahrung hat und in diesem Tandem dann auch zusammen agiert. Ja. Also ein Tandem, und ich glaube, das kann ich auch sagen, wir haben die wunderbare Josephine Gerwes, ne, in der Krebe, Gerwesbaum, in der Digitas, und sie arbeitet zusammen mit Philipp Schilling, und das haben wir gar nicht jetzt so bewusst gemacht, ne, dass wir gesagt haben, wir gucken jetzt mal aufs Geburtsdatum, sondern wir haben da einfach zwei Menschen zusammengebracht, wo wir natürlich aber auch sehen, wie können die sich miteinander verbinden. Und das ist natürlich immer wieder ein Thema. Ich selber habe immer zu Frank Peter, lass uns bitte mal aufhören, nur U40 einzustellen, weil ich glaube, wir müssen auch diese Erfahrung, die man einfach bekommt, wenn man den Job jahrelang macht, müssen wir auch weiter in unserer Organisation enthalten. Aber ist das jetzt geschuldet wegen der KI? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist ein Teil, eine Folge von dem, was ein paar Jahre vorher passiert ist, dass wir wirklich alle danach geschrieben haben, wir brauchen jüngere Leute, wir brauchen mehr Frauen, wir brauchen, soll nicht mehr der Boys Club sein, soll nicht mehr die alten weißen Herren sein. Und deswegen gab es natürlich auch eine gute, also es war ja richtiger so ein Anstoß, muss man mal sagen. Aber ich habe noch keine Antwort darauf, das müssen wir uns mal angucken. Wir versuchen natürlich damit sehr sensibel umzugehen und gucken eigentlich am Ende wirklich, wen brauchen wir, unabhängig des Alters. Und wenn es jemanden gibt, der in manchen Bereichen vielleicht dann doch wirklich eine Nachschulung braucht, wie zum Beispiel in der KI, wie kann man das investieren und wie können wir unsere Angebote auch ändern und verändern? Oder eben wieder, und das finde ich einen ganz schönen Gedanken zu sagen, wir holen uns auch die jungen Leute rein, die dieses Wissen mitbringen und was ich vor 2 Jahren ins Leben gerufen habe, war unser Mentoring Pathfinder. Das heißt, bewusst auch als ältere, ältere Menschen, ältere Mitarbeitende und junge Mitarbeitende zusammenzubringen, weil ich wollte, dass wir einmal über die Entities hinaus, also wirklich nicht nur in den Entities sich bleibend, sondern in der ersten Runde war es in Deutschland, Entities übergreifend, dass die sich mischen und dann eben auch Mentor, beide lernen voneinander. Und dieses Jahr haben wir es jetzt dachweit ausgerollt. Und da habe ich natürlich auch die Hoffnung, dass wir es schaffen, so ein bisschen die Generationen zusammenzubringen. Und vielleicht kann der eine oder andere dem einen oder der anderen dann auch noch ein bisschen Nachhilfe geben, wenn es um...
Finde ich eine ganz, ganz tolle und lobenswerte Initiative, weil ich wirklich glaube, auch gerade dieses Mentorship, also einfach dieses Gefühl zu haben, andere zu begleiten, aber gleichzeitig auch von den Jüngeren ja auch wieder diese Impulse zu bekommen, unglaublich wertvoll. Und wir reden ja alle davon, ja, wenn AI irgendwie jetzt weiter rollt, dann kommt es auf Intuition, auf Erfahrung, auf persönliches Erleben und so weiter an, auf Geschmack, auf Kuratieren. Und spätestens da ist ja wirklich die Erfahrung vieler anderer Generationen und nicht nur der Jungen gefragt. Und ich finde dann aber eben auch in der Kombination, und ich merke auch hier gar keine wahrgenommenen Hürden, auch nicht bei jüngeren Leuten, sich mit den älteren KollegInnen auszutauschen, so ganz im Gegenteil. Also ich finde die Offenheit, die unsere Branche ausmacht, das müssen wir uns einfach nur greifen und umsetzen, und wie ihr da auch ein System habt, das dazu einfach finden und es ein bisschen orchestrieren, damit dieser Austausch gelingt, total. Ja.
Also ich glaube, dass KI wird uns alle revolutionieren. Ne? Das ist einfach so. Wir haben sehr viele Intelligenz haben wir schon in unserer Organisation, nämlich die menschliche. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also man muss vielleicht auch dann doch immer wieder, oder wir sollten noch mal viel mehr darauf schauen, sind die Menschen, die wir haben, an der richtigen Position, weil wir haben intelligente Menschen, die oft noch nicht ihr Potenzial wirklich ausfüllen können oder zu 100% nutzen können, weil sie manchmal nicht richtig eingesetzt sind. Ich finde, das ist eine große Aufgabe von Führungskräften, aber auch uns im HR. Und das andere ist natürlich, die KI wird uns begleiten, die vielleicht auch irgendwann mal überholen, je nachdem, wie sie sich entwickelt. Und das Ganze kann nur funktionieren, wenn die Struktur stimmt. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema Organisationsentwicklung. Wenn die Haltung stimmt, weil KI hat auch immer was mit Ethik zu tun. Ja, wir wissen ja, finde ich auch ein ganz spannendes Thema, und hatten wir einen Vortrag dazu, 70% der Menschen, die KI füttern, sind Männer. Da wieder sind wir bei einem Thema, ist da nicht schon ein bisschen viel? Ja. Und am Ende gehört natürlich Mut dazu, diese Dinge auch zu verändern. Und das, glaube ich, ist etwas Mut. Und Deutschland ist gerade etwas schwierig, weil wir...
Ich glaube, es war noch nie richtig, richtig stark ausgeprägt. Aber also das bringt zumindest nicht spontan zusammen, aber ich weiß, was du meinst. Also genau, manchmal...
Ich glaube, wir haben natürlich auch... Genau, wenn man natürlich gerade mal um uns herum schaut, ne, guckst du nach Amerika, guckst du irgendwie, was mir die größte Sorge macht, ist wirklich die ganze Entwicklung in Russland. Guckst du aber auch unsere politische Lage an und Mut ist, glaube ich, gerade alles andere, als was wir so wirklich haben. Es ist eher Sorge. Aber für eine KI musst du auch mutig sein und eben nicht immer auch das Schlechte oder gleich wieder dieses, oh, da kommt jetzt was, was wir nicht mehr steuern können und nehmen die uns Arbeitsplätze weg und so. Sondern auch da, glaube ich, sollten wir mutig sein. Wie können wir sie gut einsetzen, dass wir am Ende immer diejenigen sind, die am Steuer sitzen. Mhm. Ich glaube, es wird dann gefährlich, wenn wir einfach nur noch überrollt werden. Und das hat natürlich auch was mit Regulationen und ja, dieser Compliance zu tun.
Aber ich finde es als fast so ein bisschen als Schlusswort, weil wir sprechen ja immer von Mut in der Kreation. Mhm. Und jetzt finde ich es eigentlich schön, dass wir von Mut auch in der Frage der organisationalen Prinzipien sprechen. Ne? Also was bauen wir wie um, wen bringen wir wie zusammen? Also da einfach mutiger zu sein, da auch wirklich mal zu transformieren, weil ich glaube, da sprechen wir mal ganz viel über Transformation, aber so richtig rangegangen ans Beef sind viele noch gar nicht. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz toller Impuls, Bettina, zum Schluss. Ich danke dir sehr. Wie gesagt, also ich habe mir jetzt schon aufgeschrieben, mehr HR-Themen in diesem Podcast. Total relevant, weil das, was uns ausmacht, sind die Talente und der Rahmen, den wir schaffen können, um bestmögliche Kraft zu entfalten. Das hat große Freude gemacht. Ich danke dir sehr und drück die Daumen bei all den offenen Stellen, die ihr für gesagt habt, dass das gelingt. Ja?
Vielen, vielen Dank auch an dich, Kim. Ich finde es großartig, dass ich bei dir sein durfte, weil genau, ich finde, es wird sehr viel immer über das Business gesprochen. Man hört immer sehr gerne dem CEO und dem Chief Marketing Officer zu. Ich finde, dass in der HR wirklich gerade so viele Themen passieren und wir sind ja immer so ein bisschen das Herz der Agentur oder der Organisation und ich habe natürlich beide Seiten, kommend aus der Beratung hin in das HR und deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass ich heute hier sein durfte und dass wir dazu gesprochen haben und ja, lass uns im Austausch bleiben, da gibt es bestimmt noch ganz viel mehr, was wir in Zukunft diskutieren.
Davon bin ich überzeugt. Danke dir, Bettina.